was kein Leben in sich hat. Deswegen behaupte ich jetzt mal, man kann von Gnade eigentlich auch nur reden, wenn man dazu Geschichten erzählt, wenn Gnade sich irgendwo zeigt im Leben. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich mal gehört habe und die mich sehr bewegt hat. Und zwar geht es um einen Mann, der hieß Greg, der war arbeitslos, hatte eine Freundin, die hieß Diana, also es ist eine Geschichte aus Amerika. Und die beiden lebten schon eine Zeit lang unverheiratet zusammen, bis Diana schwanger wurde und ihr erstes Kind kam langsam. Und dann haben Freunde, vor allem christliche Freunde, ihnen geraten, doch jetzt endlich mal zu heiraten. Und sie haben dann auch sich durchgerungen zu heiraten, aber sie hatten einfach überhaupt kein Geld. Und sie haben sich überlegt, dann heiraten wir halt einfach so. Wir heiraten Standesbeamten, ganz nüchtern, ganz trocken. Und es war dann auch eine sehr trockene, nüchterne Feier. Nur der Freund, ein Freund war mit dabei, der war der Trauzeuge, ist der Sohn eines Pastors gewesen. Und der Pastor, also das ist sein Vater, der hat diese Geschichte später erzählt, weil er sie ja miterlebt hat. Und der Freund von diesen beiden, der fand diese Trauung einfach nur zum Heulen. Kaltes Büro vom Standesbeamten, irgendwie total, einfach nur so, der hat ein paar Sätze gesagt zur Ehe und dann diese Trauung und danach ist man auseinandergegangen und das soll eine Hochzeit gewesen sein. Und er hat richtig drunter gelitten, unter dieser Hochzeit, unter dem, was war das jetzt hier? Und er hatte dann eine Idee. Er hat sich gedacht, wir feiern nochmal eine Hochzeit. Und zwar eine richtig fette Überraschungshochzeit. Und hat sich dann ans Telefon gemacht, also hat erstmal einen Termin festgemacht und hat sich ans Telefon, hat die Eltern angerufen, hat die Freunde alle angerufen, hat denen gesagt, wann der Termin ist, hat sie alle gefragt, ob sie auch bereit sind, auf die Hochzeit zu kommen und ihr Essen selber zu bezahlen. Da waren dann alle auch bereit, es zu tun. Und dann kam der große Tag. Das Brautpaar wusste nichts von ihrem Glück. Die waren nur zum Essen eingeladen bei ihrem Freund. Und dann standen sie da vor der Tür und sind ein paar Leute aus dem Busch gesprungen und haben die Braut gepackt und haben sie entführt. Und dann sind ein paar Männer gekommen und haben den Bräutigam mitgenommen und haben die erstmal einen schönen Junggesellenabschied gefeiert. Und als der vorbei war, das Brautpaar hat gedacht, das war's jetzt, ist schon jetzt schon gegessen, war wunderschön natürlich und sind dann wieder zu dem Haus vom Freund, sind ins Haus reingelaufen und auf einmal waren das 70 Menschen, die aufgesprungen sind, Überraschung, und haben dann draußen im Garten war alles aufgebaut, Stühle, ein Pastor stand schon bereit mit seiner Bibel und war alles wunderschön hergerichtet und traumhaft. Diese Hochzeit, die war unvergesslich für alle, die dabei waren. Die Trauung war einfach nur, da blieb überhaupt kein Auge trocken. Diese Trauung war der Wahnsinn. Danach hat jeder dem Brautpaar noch so ins Ohr den Segen geflüstert, was er ihm wünscht. Die Eltern, die haben vor allem versprochen, dass sie das Brautpaar unterstützen würden in allem. Dieser Tag war unglaublich. Und so hat die Gnade, das Unverdiente, die Liebe zu diesem Paar, diese Hochzeit, die ja erst so unter kalten Bedingungen gestartet ist, geheiligt. Gott war wirklich spürbar an diesem Tag. Das ist die Gnade, die Kraft der Gnade. Gnade ist unglaublich. Gnade ist immer unverdient. Gnade ist immer, geht immer über Grenzen. Gnade gibt immer über die Maßen. Das hat mal jemand gesagt, George Fervor, ich glaube, der hat Jugend mit einer Mission gegründet, der hat den Satz geprägt, Gnade ist Gottes Überfluss, für den sein Sohn aufkommt. Gnade ist Gottes Überfluss, für den sein Sohn aufkommt. Und Martin Luther, ihm haben wir das zu verdanken. Die Reformation hat ja viele Wellen geschlagen in alle möglichen Richtungen. Manche Wellen waren sehr gut, manche Wellen waren sehr zerstörerisch. Aber der reformatorische Kern, der ist einfach gigantisch. Das, was Luther entdeckt hat. Was hat er denn entdeckt? Er hat Römer 1, Vers 17 gelesen und hat die Gerechtigkeit Gottes ganz neu entdeckt. Er hat immer gedacht, Gerechtigkeit heißt, Gott hat so einen Katalog von Dingen, die ich richtig machen muss. Gerechtigkeit ist so ein juristischer Begriff. Ich muss alles richtig machen. Gott hat eine Vorstellung, wie ich mein Leben zu leben habe. Er hat Gerechtigkeitsvorstellungen. Und wenn ich dieser Gerechtigkeit nicht nachkomme, dann geht es mir an den Kragen. So, das war seine Vorstellung von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit war für ihn ein ganz fürchterlicher Begriff. Und für manche von uns ist das ja heute auch noch. Und er hat entdeckt, dass in der Bibel eine ganz andere Gerechtigkeit gemeint ist. Eine Gerechtigkeit Gottes, die gibt, die jemanden gerecht macht, ohne dass er irgendwas leistet. Luther entdeckt, dass Gnade oder Barmherzigkeit und Gerechtigkeit keine zwei unterschiedlichen Sachen sind, die sich beißen. Habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute sagen, ja, Gott ist ja gerecht, aber er ist ja auch liebevoll. Ja, wie passt denn das zusammen? Und deswegen muss sein Sohn am Kreuz sterben, damit das irgendwie wieder zusammenkommt. Aber nein, es ist interessant, Gerechtigkeit und Gnade sind nicht zwei völlig unterschiedliche Sachen. Man kann Ist-Gleichzeichen daneben schreiben. In der Bibel hat Gerechtigkeit was zu tun mit der Gemeinschaftstreue. Das ist ein ganz anderer Begriff. Also es ist wie, wenn ich von einem Bank rede. Ich gehe jetzt auf die Bank und ihr denkt vielleicht, ich gehe Geld abheben, aber ich mag mich einfach nur mal hinsetzen und meine Ruhe haben. Es gibt Begriffe, die wir nutzen, die haben eigentlich aber unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem. Und im Hebräischen hat Gerechtigkeit eine andere Bedeutung. Es ist, hat was mit Gemeinschaftstreue zu tun. Gerecht ist der, der etwas tut zur Erhalt der Gemeinschaft. Gerecht ist der Ehemann, der seiner Frau Blumen mitbringt, zum Beispiel. Für die Ehe. Gerecht ist der, der sich um andere kümmert, die am Rand stehen, der die mit reinholt. Der ist gerecht. Gerecht ist der, der an andere denkt, sich um andere kümmert. Gerecht ist der, der ehrlich ist. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff, was ganz komplett anderes ist, als was wir so gerne unter Gerechtigkeit verstehen. Also ist die Gerechtigkeit Gottes eine, die uns zuteil wird, die uns gut tut, die uns mit reinholt in den Bund mit ihm. Also das war die Entdeckung, die große Entdeckung Luthers. Das haben wir ihm zu verdanken. Die Entdeckung der Gnade. Und ich möchte diese Entdeckung mit euch noch ein bisschen näher beleuchten. Und gleichzeitig ist mir wichtig, auch in der so eine kleine Predigtreihe, das Leben Luthers aber auch so ein bisschen anzugucken. Und deswegen möchte ich mit euch heute in seine frühe Zeit, in seine Kindheit, Jugend so reingucken. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber nur, dass ihr mal so versteht, wo kommt er eigentlich her, der gute Mann. Er kommt aus einer Zeit, die eher nicht so gnadenvoll ist, wie man sich das wünschen würde. Er ist aufgewachsen in diesem kleinen schönen Örtchen in Mansfeld, also geboren ist er in Eisleben, aufgewachsen in Mansfeld. Und Mansfeld ist ein Bergbaustädtchen gewesen. Also er kommt aus dem Bergbaumilieu, nicht wie manche denken, aus dem bäuerlichen. Und zu seiner Zeit war das ungefähr eine Stadt mit 2000 Einwohnern, schätzt man. Und Bergbau, was heißt Bergbau? Gefahr. Bergbau ist was Gefährliches. Also des Öfteren kam dann die Kunde ihm zu Ohren, dass da irgendwelche Menschen in den Stollen verschollen sind, im wahrsten Sinn des Wortes. Diese Stollen diese Schächte, die waren ja oft nur so hoch, dass man so durchkrabbeln kann. Und Luther hat es mitgekriegt, auch das Leid, das Elend, die einfachen Arbeiter, die da in den Stollen jeden Tag und Nacht da geschuftet haben. Mansfeld war damals einer der größten Kupfer- und Silberanbauorte Europas, also ein Riesending. Damals ist aufgekommen, so diese Metallverarbeitung. Jetzt wollte auf einmal jeder Schüsseln und Krüge aus Metall haben. Vorher hat man das aus Ton gemacht oder auch aus Glas. Und jetzt auf einmal voll der Hype, voll der Metallhype. Und Mansfeld war da mit dabei. Bergbau heißt auch Geruch von Feuer, der ständig in der Luft hing. Da waren die so Rennöfen, wo das dann ausgebrannt worden ist. Und es hängt halt einfach in der Luft. Die Kohlekarren, die durch den Ort gezogen werden, die ganzen Schlackehaufen, die da liegen. Also das hat schon dieses ganze Örtchen unheimlich geprägt. Auch der Alkohol war damals, wurde einfach viel getrunken und es gab auch viele Schlägereien, Streitereien. Es war eigentlich ein hartes Pflaster. Hans Luder hieß der, sein Vater, also nicht Luther. Er ist als Herr Luder geboren, der gute Martin. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man Luder heißt, dann freut man sich auch, wenn man irgendwann mal anders heißt, weil der Name war damals auch schon so komisch, lästerlich und seltsam. Hans Luder gehörte zu den angeseheneren Leuten in Mansfeld. Er war nämlich Hüttenbesitzer. Der hatte so ein bisschen was sich aufgebaut. Er war jetzt nicht einer, der ganz oben mitgeschwommen ist, aber so mittelständisch unterwegs, so um die 1510, 1515. Vermutet man, hatte er ungefähr 200 Arbeiter unter sich, die er beschäftigt hat. Also es war ein richtiges Unternehmen mittlerweile geworden. Luther kommt aus keinem Armenhaus. Er hat genug gehabt in seiner Kindheit. Aber warum es auch keine gnadenvolle Zeit war, war deswegen, weil das gar nicht so einfach war mit diesem ganzen Bergbau. Da war nämlich viel Kohle zu machen. Und in diesem Frühkapitalismus, der damals so aufgekommen ist, da haben große Investoren da ihr Geld reingesteckt. Zum Beispiel auch die Fugger in Augsburg. Die haben in Mansfeld investiert und man hat versucht, da irgendwie viel Geld reinzustecken, um noch mehr viel Kohle rauszuholen. Und wie es oft so ist in so kapitalistischen Dingern, der kleine Mann, auch Hans Luder, blickt nicht durch. Und kurze Zeit später, so 1520, hatte der keine 200 Arbeiter mehr, sondern hat alles letztendlich verloren und musste selber wieder als Angestellter arbeiten. Das war die gnadenlose Zeit damals, in der Luther auch aufgewachsen ist. Deswegen wollte sein Vater auch, dass er Jura studiert. Damit er im Betrieb mithilft, damit er mal durchblickt durch die ganzen Verträge und das ganze Zinsgeschäft und das ganze Zeug. Und diesen Weg ist Martin Luther auch gegangen. Er war hörig, sein Vater war ihm sehr wichtig und hat ihm sehr viel bedeutet, war ein sehr autoritärer und strenger Vater. Ich habe hier übrigens ein Bildchen von seinen Eltern, also das ist Hans Luder und seine Frau, fragt mich nicht, wie sie heißt. Und Martin Luther hat diesen Weg seines Vaters eingeschlagen. Er hat seinen Magister gemacht, er hat so das Grundstudium in Erfurt absolviert. Und dann war eigentlich klar, jetzt geht's weiter in die Juristerei, Rechtswissenschaften. Aber es kam alles anders. Eines Tages bekommen seine Eltern ein kleines Päckchen geschnürt. Da ist drin der Talar, der Magistertalar, den er erworben hatte, und sein Magisterring. Und dazu ein kurzes Schreiben, wo er sagt, so nach dem Motto, ich bin jetzt dann mal weg, ich gehe ins Kloster zu den Augustinern und in der ersten Zeit könnt ihr mich da sowieso nicht erreichen. Tschüss. Der Vater von Martin Luther fand das alles andere als gut. Das muss ein absoluter Schock für ihn gewesen sein, dass sein Sohn jetzt einen anderen Weg einschlägt als den richtigen und guten. Und es hat, glaube ich, lange gedauert, bis er sich von diesem Schock erholt hat. Und auch die Beziehung zwischen seinem Sohn und ihm hat darunter mächtig gelitten. Man vermutet, dass Martin Luther sein ganzes Leben lang so geknabbert hat an der Beziehung zu seinem Vater. An der Autorität auch, die sein Vater hatte auf ihn und sein Leben und dass es auch sein Gottesbild stark geprägt hat. Warum geht der junge Martin Luther oder Martin Luder damals noch ins Kloster? Warum? Und warum auch noch zu den Augustinern, die einer der strengsten, heftigsten Orden damals waren, mit sehr vielen Regeln? Warum? Das Mönchstum war damals nicht bei allen super beliebt. Es war auch was Komisches. Mönche haben sich zurückgezogen, um Gott zu gefallen, um nichts anderes zu machen, als Gott zu gefallen letztendlich. Warum? Man vermutet, dass drei Sachen ihn gelenkt haben. Das erste war, ein Freund von ihm ist verstorben und es muss ihn ziemlich mitgenommen haben und ihn so ein bisschen depressiv gemacht haben. Hat er scheinbar über den Tod nachgedacht. Das zweite ist, dass er, so erzählt man, also mit so Luther-Biografien ist immer etwas schwierig natürlich, gell, das ist ein Feld ohne Grenzen und das, was wir heute über Luther wissen, war ja alles dann doch noch so ein bisschen anders, als wir es wissen und doch ist die Luther-Forschung relativ aktiv, gerade auch in diesem Jahr, im Lutherjahr. Dass Martin Luther auf dem Weg nach Hause von Erfurt nach Mansfeld sich aus Versehen mit seinem eigenen Schwert oder Messer in den Oberschenkel geschnitten hat. Da ist eine Arterie aufgegangen und es blutet halt ohne Ende und hat den Finger drauf gedrückt und hat zur heiligen Maria gebetet, dass sie ihn nicht sterben lässt. Das ist eine Begebenheit, die wir von ihm selber auch wissen, aus seinen Tischreden. Und die andere Geschichte, die ist sehr berühmt, die kennt ihr wahrscheinlich fast alle, die Begebenheit bei Stotternfeld. Da war er auf dem Weg zurück nach Erfurt, von Mansfeld nach Erfurt, zu seinem Studienort, wo dieses schreckliche Gewitter angefangen hat. Und Gewitter war damals nicht einfach nur, oh, es ist ein Gewitter, ich sollte mich schützen, sondern Gewitter hatte damals immer was Dämonisches. Das wird ausgelöst von Hexen und von Dämonen und ist was ganz Grauenhaftes. Deswegen hat man damals auch die Kirchenglocken geläutet, wenn Gewitter war, um die Dämonen, um die Kräfte zu vertreiben. Also Martin Luther sieht sich hier in einem dämonischen Komplott und sieht sich schon sterben. Und er schreit zur heiligen Anna, das ist die Schutzpatronin der Bergleute, der Bergarbeiter, und er schreit zu ihr, dass er sie bewahrt, dass sie ihn bewahrt so. Und wenn sie das tun würde, würde er ins Kloster gehen. Übrigens erzählt Martin Luther später bei einem seiner Tischreden, dass Gott so gnädig war, dass er ihn missverstanden hätte, als er zur heiligen Anna gebetet hat, hätte Gott das hebräische Wort für Gnade verstanden, das klingt so ähnlich, und hätte gedacht, er ruft seine Gnade an und hat ihn deswegen gerettet. Also Luther hat immer so scherzhafte, ist ganz lustig, das zu lesen. Und Martin Luther ist treu und tut das und geht tatsächlich in diesen strengen Orden. Und der ist wirklich streng, der ist ziemlich heftig. Martin Luther studiert dann auf Anraten seines Mentors Theologie. Und diese Klosterzeit und diese Studienzeit ist aber keine einfache für ihn. Weil er merkt, seine Aufgabe als Mönch ist, Gott zu gefallen, und das ist gar nicht so einfach. Dazu müssen wir auch wieder wissen, die Vorstellungen von Gott, die Bilder in den Köpfen von Gott, die waren damals auch anders. Also die Vorstellung von Gott als liebevoller Vater, ja, das gab es damals nicht. Die Vorstellung von Jesus als Freund, what a friend we have in Jesus, ja, das gab es damals nicht, so Sachen. Sondern Gott war in erster Linie erstmal Schöpfer, er hat alles gemacht, Gott ist übermächtig, er ist allmächtig, er ist groß, Gott ist Richter, er ist auch streng, steht dann alles offen, da geht es dann um alles oder nichts. Und Martin Luther hat gemerkt, Gott zu gefallen ist überhaupt nicht so einfach. Noch dazu war damals, die Kirche hat es ausgenutzt, diese Gottesbilder, ausgenutzt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dieser Ablasshandel, der hat ja genau darauf beruht. Und der Ablasshandel war ein riesiges System, du konntest dafür vor allem für die Toten, konntest du Ablassbriefe kaufen, damit Gott dir gnädig ist. Und Luther hat es ja erst nach und nach mehr und mehr durchschaut. Aber anfangs hat er ja auch mitgemacht. Er hat auch Ablassbriefe gekauft, als er in Rom war, für seinen Opa. Die Theologie damals war folgendermaßen. Es gibt Gnade. Es gibt Gnade für den Menschen. Aber zunächst muss der Mensch das tun, was er kann, was in seiner Macht steht. Und wenn er das gemacht hat, dann kann Gott gnädig sein. Dann wird Gott ihm auch seine Gnade nicht verwehren. Also erstmal muss der Mensch aus eigener Kraft und Anstrengung und dann kriegt er auch von Gott was geschenkt. Das ist ganz interessant, dieses Denken, weil es folgendermaßen, das hängt jetzt irgendwie. Was dahinter steht, ist ja folgendes. Das ist der Teil, den ich beitragen kann. So viel kann ich geben. Und wenn ich das gebe, dann gibt Gott den Rest auch noch dazu. Da können wir jetzt Prozentangaben hinschreiben. Dann ist das hier ungefähr, 70%. Dann ist das noch 20. So. Aber das muss der Mensch schon bringen, das muss er schon geben. Also er muss schon sich erstmal für Gott öffnen, damit Gott ihm dann auch die Gnade zeigen kann. Und dieses System, dieses Denken hat Luther fast zur Verzweiflung getrieben. Luther hat schon gewusst, letztendlich ist es nur höchstens 1%, was der Mensch geben kann. Mehr nicht. Das wusste Luther schon. Aber selbst an diesem 1% ist er fast verzweifelt. Er hat versucht, diese Bußübungen und Beichte und diese ganzen ständigen Messen, die da und diese Stundengebete, die ständig zu, mitten in der Nacht mussten, die aufstehen. Und Luther hat versucht, das alles zu machen und irgendwie hat er Gott nicht gefunden als einen gnädigen Gott. Irgendwie wusste er nie, ob Gott ihn jetzt wirklich annimmt. Und dann hat er gebeichtet und er hat viel gebeichtet, auch bei seinem Beichtvater Staupitz. Er hat gebeichtet und gebeichtet und dann geht er aus der Tür wieder raus und dann fällt ihm schon wieder was ein, was er falsch gemacht hat. Der sitzt in der Stundenmesse und dann kommt ihm, hat er total schöne Gedanken und auf einmal schießt ein dreckiger Gedanke in seinen Kopf und wieder ist alles versaut. Die ganze Stundengebet ist, kannst du vergessen. Und Luther hat sich mehr und mehr in so eine Verzweiflung getrieben. Er ist immer strenger mit sich geworden, sodass seine Ordensbrüder über ihn gesagt haben, er hat versucht, 12 Kegel abzuschießen. Dabei waren nur 9 da. Also so verbissen und so heftig hat Luther sich da in Rage, weil an diesem 1% ist er echt tatsächlich fast verzweifelt. Und eine Sache hat Luther sowieso nicht verstanden. Und das ist jetzt ein interessanter Gedanke. Er hat nicht verstanden, wie soll ich einen Gott lieben, der mich nur annimmt, wenn ich Leistung bringe? Wie soll ich einen Gott lieben, der mir gleichzeitig hintenrum Strafe androht? Also könnt ihr euch so vorstellen, da ist ein junger Mann, der zu seiner Freundin sagt, ich möchte dich gerne heiraten, ich liebe dich über alles. Ich lege dir die Welt zu Füßen und ich trage dich auf Händen. Aber erwiderst du meine Liebe nicht, mache ich dir das Leben zur Hölle. So was würdet ihr jetzt einem jungen Mädchen raten? Nimm die Hölle. Ja, mach dich aus dem Staub. Vertrau doch nicht einem Mann, der dich gleichzeitig besitzen will. Das ist, wie soll in so einer Atmosphäre Vertrauen und Liebe wachsen? Und Luther hat gemerkt, ich kann diesen Gott nicht lieben, wenn er gleichzeitig sagt, aber wenn du nicht, dann kommst du in die Hölle, dann strafe ich dich. Das war für Luther ein echtes Problem. Zu Recht. Denn Liebe kann nur in Vertrauen wachsen. Ich möchte gerne mit euch noch einen Bibelvers anschauen, der sehr wichtig ist im Zuge der Reformation. Und der steht auch im Römerbrief. Und der Römerbrief ist für Luther sowieso die schönste und beste Epistel, die es überhaupt gibt. Luther sagt sogar, wer den Römerbrief verstanden hat, der hat das ganze Evangelium, der kann die ganze Bibel lesen. Also für ihn und auch für andere Theologen ist der Römerbrief was ganz Zentrales. Und man sagt, wie konnte Paulus in so kurzer Zeit solche grandios genialen Worte überhaupt diktieren? Da steht jetzt in Römer 3, Vers 23, 24, denn sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Sie sind allesamt Sünder. Jeder. Und Luther macht es ganz klar, es sind alle Sünder. Jeder, egal, es gibt keinen Unterschied. Keinen Unterschied zwischen Jude oder Grieche. Es gibt keinen Unterschied, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Ob du bekehrt bist oder nicht. Es macht alles keinen Unterschied. Es ist kein Unterschied. Wir haben nichts, mit dem wir uns vor Gott in irgendeiner Weise rühmen könnten. Wo wir stolz sein könnten. Wir haben nichts in der Hand vor Gott. Ohne Verdienst, ohne Ruhm vor Gott. Und Martin Luther macht es in einer Predigt deutlich an dieser bekannten Geschichte von Jesus, nämlich die Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer. Das sind zwei Leute, die kommen in den Tempel, da ist der Pharisäer, der steht ziemlich weit vorne, erhobenen Hauptes und betet. Und da ist der Zöllner, der steht ziemlich weit hinten und der hat nicht so viel zu sagen. Ich lese euch das trotzdem mal vor. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich gebe den 1/10 von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Und Luther sagt, das ist kein Unterschied. Das ist überhaupt kein Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner. Ja, menschlich gesprochen ist natürlich ein Unterschied. Der Pharisäer, der lebt ein gutes Leben. Der macht die Sachen, die er machen soll. Das ist ein frommer Kerl. Vom Lebensstil her, wenn man drauf gucken würde, müsste man sagen, naja, der eine ist ein Betrüger und der andere ist eigentlich, der ist schon irgendwie gerecht, ist schon ein Guter. Aber Luther sagt, da ist kein Unterschied zwischen den beiden. Vor Gott haben die beide nichts vorzuweisen, nichts zu bringen. Im Gegenteil, der Pharisäer, der denkt, er hätte was und kommt zu Gott und sagt, ich danke dir für das, was ich habe. Ich danke dir für meine 30%, für meine 20 oder 10 oder 1%, die ich habe. Ich danke dir dafür. Und wisst ihr, was interessant ist? Der kriegt nichts. Und der andere, der gar nichts hat, kriegt alles. 100%. Überfluss. Ist doch ungerecht, oder? Ja, ist ungerecht. Gnade ist ungerecht. Gnade ist immer ungerecht. Aber wenn das hier Gnade sein soll, dann ist es eine komische Gnade. Eine Gnade, die letztendlich guckt, was tust du? Das hier ist reine Gnade. Was Luther entdeckt, ist reine Gnade. Du hast nichts vorzuweisen. Luther sagt, beide, der Pharisäer und der Zöllner, sind sündig vor Gott. Beide haben diese Sucht nach sich selbst, diese Ich-Sucht und die Weltsucht. Beide haben sie das in sich drin. Das ist kein Unterschied. Das zeigt sich nur unterschiedlich bei dem Pharisäer und bei dem Zöllner. Das hat einfach unterschiedliche Gesichter. Aber letztendlich sind sie beide Sünder. Sie haben nichts vor Gott zu bringen und vorzuweisen. Nichts. Die Gnade ist 100%. Nichts, nichts, nichts. Und das ist die Entdeckung von Luther, die sein Leben revolutioniert. Die auch die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Das Wissen, Gottes Gnade ist einfach vollständig. Und es ist etwas schwer zu verstehen, weil wir dann sagen würden, naja, aber glauben musst du doch schon. Das ist doch dann die 1% da unten. Ich werde doch gerecht aus dem Glauben heraus, weil ich glaube, deswegen ist Gott mir dann gnädig. Und Luther sieht ganz klar, dass bei Paulus der Glaube keine Leistung ist. Das Vertrauen, das in mir wächst, ist keine Leistung. Ob ich vertrauen kann oder nicht, das hat viele Gründe. Aber es ist keine Leistung, es ist kein Verdienst. Es ist die reine Gnade, die mich erlöst und die mich rettet. Sie werden ohne Verdienst, kein Verdienst, null Verdienst. Man könnte auch das übersetzen mit umsonst, geschenkt, es ist geschenkt. Gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Der Grund, warum Gott uns gnädig ist, ist sein Wesen, weil er gnädiger Gott ist. Aber das Ganze passiert durch Jesus Christus. Durch das, was er für uns gemacht hat. Gnade ist Gottes Überfluss, für den sein Sohn aufkommt. Und diese Gnade, die hat Luthers Leben reformiert, die hat Wellen geschlagen, die hat alles verändert. Auch in der Theologie ist man dann ganz neue Wege gegangen. Luther hat letztendlich nichts Neues gebracht. Er hat auch was entdeckt, was Augustinus und andere vor ihm auch schon längst entdeckt hatten. Aber in dieser Zeit des Ablasshandel und was sonst noch alles so war, ist diese Botschaft von der Gnade verschollen gegangen. Und auf einmal war sie wieder im Raum. Die Gnade hat die Kraft, das Leben zu verändern. Und wisst ihr warum? Weil die Gnade das Evangelium ist. Das reine Evangelium. Wir müssen aufpassen, dass die gute Nachricht, die Gott für uns hat, dass wir die nicht zum guten Rat machen für die Welt. Es ist eine Botschaft der Gnade und der Liebe Gottes, die wir weiterzugeben haben. Und ich wünschte mir, dass sie in unserem Leben immer tiefer und tiefer und tiefer rutscht. Weil die hat die Kraft, uns zu befreien, uns neu zu machen. Amen. Wir feiern Abendmahl. Jetzt? Für Martin Luther ist das Abendmahl Zeichen der Gnade Gottes, wo er sich uns zuwendet. Und es ist eine Gnade, die man schmecken kann und die man fühlen kann auf der Zunge. Im Abendmahl wird deutlich, dass Jesus uns alles gibt, 100%, er alles geopfert hat für uns. Und für Luther ist Jesus im Abendmahl mitten unter uns. Also er hat diese Idee, die katholische Idee von der Wandlung, hat er jetzt verworfen, das fand er nicht so gut. Aber seine Idee war die, dass Jesus in Brot und Wein, indem wir das zu uns nehmen, da ist. Er ist da mitten drunter, er ist mitten dabei, er ist anwesend, er ist ganz da. Und deswegen möchte ich euch einladen, bevor wir hier nach vorne kommen, an den Tisch des Herrn, dass ihr euch einen kurzen Moment Zeit nehmt und euch einlasst auf die Anwesenheit Jesu.